dann möchte ich mit meinem Thema weitermachen. Wir haben uns jetzt ja schon einige Wochen mit dem Beten beschäftigt. Und heute will ich wieder einen neuen Aspekt aus dem Vaterunser vorstellen. Die letzte Bitte dort heißt: Und führe uns nicht in Versuchung. Bei dem Vorbild, was Jesus uns gesagt hat, endet das dort mit der Versuchung. Im Lukas-Evangelium endet das Vaterunser bei diesem Führe uns nicht in Versuchung. Überall auf der ganzen Welt betet man aber nicht diese Version, sondern die nach dem Matthäus-Evangelium. Ungefähr zwei Monate vorher habe ich gelesen, dass es im Moment ganz starken theologischen Streit gibt über diese Bitte. Und zwar ausgelöst durch den Papst, der empfohlen hat, diese letzte Bitte anders zu übersetzen. Und er hat also Unterstützung von sehr vielen geistlichen Leitern, die sagen, diese Bitte, dass Gott uns nicht in Versuchung führen soll, ist falsch. Weil, zum Beispiel im Jakobusbrief Kapitel 1 lesen wir, dass Gott niemanden versucht, sondern wenn jemand versucht wird, dann wird er von seinen eigenen Lüsten, von seinen eigenen Begierden in Versuchung geführt. So bin ich nicht in der Position, dem Papst zu widersprechen. Und ich will auch nicht die ganze Gemeinde in diesen theologischen Streit mit hineinführen. Und deswegen wollen wir wie immer das Wort Gottes selber zur Rate ziehen. Und ich hoffe, am Ende des Gottesdienstes ist es für alle klar, wie diese Bitte zu verstehen ist.
Also ich habe im Fernsehen bei Bibel-TV eine Jüdin, die meinte, das wird übersetzt, entweder durch die Versuchung hindurch oder aus der Versuchung raus, wenn ich bereits da drinnen gelandet bin.
Ich weiß, so ungefähr sind auch die Ideen, die von höchster katholischer Stelle aus verbreitet worden sind. Aus meiner Sicht ist die Schwierigkeit gar nicht so groß, wenn wir die ganze Bibel lesen. Und auch wie immer, fangen wir mal beim Alten Testament an. Was sagt das über das?
Gleich Kapitel 1. Die Schlange versuchte die Frau.
Kapitel 1 lesen wir was von der Schöpfung.
Kapitel 3.
Ja, wir nehmen das gerne als Grundlage, aber das Wort Versuchung steht dort überhaupt nicht. Die Versuchung durch den Teufel begegnet uns nämlich erst bei Jesus Christus in der Wüste.
Ach.
Es lohnt sich immer, die Bibel selber zu lesen, also nicht solche vorgefertigten Meinungen in sich aufzunehmen. Als ich das recherchiert habe, muss ich ehrlich sagen, war ich selbst ein bisschen überrascht, weil im ganzen Alten Testament bei Versuchung immer nur andersherum der Schwerpunkt gelegt hat, gelegt wird. Und zwar, wir gucken einmal in Psalm 78. Psalm 78, da begegnet uns diese Versuchung in geballter Form. Da lesen wir zuerst Vers 18 und Vers 41 und Vers 56. Und so geht das weiter in Psalm 95, Vers 9 und Psalm 106, Vers 14. An allen diesen Stellen und später im Hebräerbrief lesen wir, dass die Gläubigen Gott versuchen und nicht andersherum. Und dass das die Beziehung zwischen Israel und seinem Gott schwer belastet hat. Und dass wir uns von dieser Sache hüten müssen. Damit erklärt sich eigentlich diese Bitte des Vaterunsers. Bewahre uns davor, dass wir so mit dir umgehen, wie das Volk Israel. Was ist das für eine Haltung, die die Bibel beschreibt mit Gott versuchen? Warum ist das so gefährlich?
Weil es uns eigentlich schuldig macht, aber wir in dem Punkt denken, wir schieben die Schuld lieber jemand anderen, nämlich Gott zu.
Ich formuliere es mal andersrum. Jeder Versuch, Gott für Schuld zu erklären, für irgendwelche Schwierigkeiten im Leben. Nochmal, Jeder Versuch, Gott verantwortlich zu machen oder schuldig zu sprechen für irgendwelche Schwierigkeiten in unserem Leben, ist solches schlimmes Verhalten, dass das die Beziehung zu Gott beschädigt. Wir begegnen dieser Grundhaltung nicht nur beim Volk Israel in der Wüste, sondern vor allem auch bei Hiobs Freunden in der Diskussion mit ihm, als es ihm so schlecht ging. Bis heute beobachte ich dieses Verhalten bei vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, und zwar ganz unabhängig, ob sie sich selber als Christen bezeichnen oder nicht. Immer dann, wenn Menschen Gott anklagen oder für schuldig erklären, trifft mich das ganz tief und versuche ich mich von solchen Menschen ferne zu halten, weil es ein extrem bösartiges Verhalten ist und undankbares Verhalten, welches die Güte Gottes mit Füßen tritt. Jeder Mensch lebt täglich von der Fülle der Güte Gottes. Gott lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse und es regnet über Gerechte und Ungerechte. Damit geht es los, dass wir die Güte, dass jeder Mensch die Güte Gottes an jedem einzelnen Tag, an dem er morgens wach wird, verstehen kann. Völlig unabhängig, wie wir uns am Tag vorher oder der Nacht verhalten haben, ob richtig oder falsch, ob gut oder böse, kriegen wir mit jedem neuen Tag auch eine neue Chance. Und wenn wir im Römerbrief lesen, dass Gottes Güte uns zur Umkehr leitet, dann heißt das, egal was wir in der Vergangenheit alles falsch gemacht haben, alleine dadurch, dass heute Morgen die Sonne aufgegangen ist, alleine dadurch, dass es an einem anderen Tag regnet, gibt Gott uns in seiner Güte eine neue Chance, das Falsche nicht einfach fortzuführen. Und wenn wir ehrlich sind mit uns selber, manche dumme oder schlechte oder falsche Gewohnheiten kriegen wir nicht im ersten Versuch verändert. Viele, die geraucht haben, wissen, wie schwer das ist, da wieder rauszukommen. Und dass man sich dann manches Mal mehrmals, manche oftmals quälen müssen, bis sie endlich den Absprung schaffen. Und so ist es mit Drogen, und so ist es mit Lügen und Betrügen, und so ist es mit bösen Reden und mit allen anderen Dingen in unserem Leben auch. Wenn wir diejenigen von uns, die Väter oder Mütter sind, alleine wissen, wie viel hunderte, manchmal tausende Mal sie ihrem Kind was sagen müssen, bis es endlich das dann selbstständig aufzumachen, dann versteht man, dass Gott uns genauso die Chancen gibt, immer und immer wieder Neustart zu versuchen, bis man das endlich so hinkriegt, wie das. Und das wäre der vernünftige Umgang, wenn Dinge sehr schwierig sind, anstelle, dass wir Gott oder auch jemanden anderen Menschen beschuldigen, einfach mal einen anderen Weg versuchen, ein Problem zu lösen, als das, was bisher nie funktioniert hat. Wie kommt es dann, dass Menschen diese Chance nicht ergreifen, sondern sich gegen Gott empören?
Vielleicht, weil sie eben diese gut gemeinte Zucht mit Versuchung verwechseln, dass Gott boshaft handelt.
Ich denke, der entscheidende Punkt ist, wir haben vorhin gehört von Marion, dass Gott uns als Gemeinschaft zusammengebunden hat. Aus allen Völkern ein Volk. Wir merken untereinander, wir sind ja hier, ich glaube, nur aus 4 Völkern, wie schwierig das schon manchmal ist. Rechnen wir noch mal ein paar hundert andere dazu, jeder mit seinen eigenen Traditionen, Kulturen, seinen eigenen Regeln und Werten, dann wissen wir, wie schwierig das ist. Und trotzdem ist das möglich. Ist ein Geist. In Menschen dieser unterschiedlichen Herkunft. Das ist logisch, das kann nur Gottes Geist sein. Die Deutschen haben es mal mit ihrem Geist versucht, das hat sie zwei Weltkriegen geführt. Immer dann, wenn Menschen ihren eigenen Geist oder ihre eigene Macht auf andere zu legen, führt das nur zu Krieg. Und da brauche ich nicht nur die Völker anzugucken, das ist schon in der Familie so. Eine gottgemäße Leitung der Familie ist nämlich der vorbildliche Dienst, sage ich mal, uns Männer. Die meisten kommen ja auch aus einer anderen Tradition. Sie haben gelernt, der Mann muss entscheiden. Und alle anderen haben zu machen, was er gerade so denkt. Das Problem ist, die meisten Männer denken ganz schön schief.
Ja.
wir nicht gelernt haben, durch Jesus Christus korrigieren zu lassen, funktioniert in der Familie nicht. Und was das bedeutet, hat er uns gesagt. Der Größte von euch soll euer aller Diener sein. Oder als er seinen Jüngern die Füße wäscht und die schockiert sind, sagt er, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und wenn wir vorhin aus dem Epheserbrief von der Grundlage der Apostel und Propheten gehört haben, dann meint es genau das. Denn die Apostel und Propheten waren keine Herrscher, sondern Diener der Gemeinde. Und nur so wird Gemeinde funktionieren. Und deswegen werden wir nie unter uns tolerieren, dass wenn Menschen aufstehen und versuchen, andere zu unterdrücken. Aber weil das so ist, dass Gott uns jeden Tag selber so dient, gibt es keinen Grund für Misstrauen. Und dieses Gottversuchen, was uns dort im Alten Testament immer wieder vorgestellt wird, heißt ja, Gott das Vertrauen wegzunehmen. Wir nehmen unser Vertrauen zu Gott weg. Heute Nachmittag kann man ganz einfach darüber reden. Wir haben zwar einen Vorteil, einigermaßen. Draußen wartet nicht jemand mit einem Messer oder mit einem Stein. Gesund sind auch die meisten. Also werden wir sagen, jawohl, Gott ist sehr vertrauenswürdig. Diese Erklärung muss bei uns aber dann stehen, wenn es wird. Und da finde ich wieder im Alten Testament die besten Beispiele. Das Volk Israel war durch Gottes Macht aus Ägypten rausgeführt worden und durch sein wunderbares Eingreifen vor den sie verfolgenden Ägyptern gerettet, indem Mose seinen Stab über das Meer ausstreckt. Und Gott schickt nun einen gewaltigen Sturm, dass das Meer zurückgetrieben wird.
Oder
und die Israeliten gehen dort durch. Und als dann das Heer des Pharao hinterher
jagt,
dann schlägt das Wasser zurück und alle ertrinken. Das war eine Erfahrung, die haben sie gemacht. Die hatten danach auch die Gelegenheit, noch ein paar ähnliche Erfahrungen zu sammeln. Auch keine Essen und Gott schickt das. Also nur ein kaputtes Wasser und Gott lässt eine Quelle aus dem Felsen sprudeln. Machen gut zwar ihre Erfahrungen mit Gott. Dann werden Kundschafter geschickt, um einmal dieses Land Kanaan sich anzugucken, wo sie hinziehen sollten. Aus jedem der 12 Stämme einer. Und als sie zurückkommen, wird das ganze Volk schockiert, weil diese Leute erstens Früchte mitbringen aus diesem Land. Unter anderem eine Weintraube, die war so riesig, dass zwei Leute die zeigen mussten. Und sie sagen, das Land ist wirklich außergewöhnlich, wie Mose das versprochen hat. Ein Land so voller Segen. Milch und Honig fließen dort über. Aber wir können dort nicht hin. Wir haben die Leute gesehen. Das sind Riesen. Wir haben gedacht, wir sind bloß Heuschrecken in deren Augen. Und die haben das von uns bestimmt auch gedacht. Und die Riesen haben das von uns auch gedacht. Wir sind bloß Heuschrecken. Und dann heißt es, und das ganze Volk empört es nicht. Wir gehen so aufgeregt und sagen zu Mose, warum hast du dich hergeführt? Wir wollen ihn steinigen, unsere Kinder sterben. Besser wäre in Ägypten geblieben. Eine der Gelegenheiten, von denen geredet ist, die Versuchung Gottes. So viele Gelegenheiten, die Kraft und die Wunder Gottes kennenzulernen und bei den Schwierigkeiten alles weggeschmissen. Und sich gegen Gott und seine Leute zu empören. Ich habe gefragt, wie geht das? Kann man an dieser Stelle ganz modellhaft verstehen. Das erste ist, Schlechtes zu reden. 10 von den 12 Kundschaftern kommen und sagen, ja, alles ist wunderbar, aber wir schaffen das nicht, aber das ist zu schwierig, aber unsere Kinder gehen dort. Dieses versucht werden und in Versuchung zu leben, das will ich, dass wir das mitnehmen aus diesem Gottesdienst, fängt an mit dem Reden von schlechten Dingen oder dem Hören auf schlechte Dinge. Und das Zweite?
Glauben. Also dem Schlechten, dem sie glauben.
Wodurch geschieht das?
Zu handeln,
durch die Menge. durch die Menge. Das zweite Problem, wie solche Situationen entstehen, ist durch das, ich nenne das mal so, durch das Kollektiv. Durch die Reaktion der anderen. Einer redet Müll, der nächste glaubt das, redet das weiter und das verbreitet sich wie eine Krankheit. Und in ein paar Minuten ist das ganze Volk von Gott abgefallen. Ihr Lieben, wir müssen das wirklich verstehen und ernst nehmen für unser Leben. Deswegen werden wir gewarnt. Achtet darauf, wie ihr hört. Was ich höre, das kann ich nicht beeinflussen. Was Leute quatschen, ist nicht meine Verantwortung. Aber wie ich das höre, dafür bin ich für mich und vor Gott voll verantwortlich. Und das Volk hat sich entschieden, das Negative zu hören, zu wollen. Wenn wir einmal die Geschichte durchlesen, 2. Mose, dann finden wir, dass zwei von diesen 12 Leuten, nämlich die einzigen treuen Leute, die auch dann in das Land wirklich hinziehen, Josef und Kaleb, versuchen, dieses ganze Elend aufzuhalten. Sie reden und sagen, hört nicht darauf. Sie haben dasselbe gesehen. Sie waren genauso den Reden begegnet. Aber ein anderer Geist ist in ihrem Herzen. Sie kämpfen um das Volk mit Mose zusammen. Gegen diejenigen, die das böse Gerücht
weitergeben.
Und erinnern das Volk an die Macht und Wohltaten Gottes. Ihr Lieben, das ist unsere Verantwortung. Auch unsere Verantwortung als Gemeinde. Deswegen sind wir sonntags zusammen. Deswegen ist die Gelegenheit und die Einladung, dass wir einander uns mitteilen. Ich glaube, es ist selten, dass keiner von uns irgendwelche Schwierigkeiten hat. Wahrscheinlich hat jeder von uns jede Woche neben vielen angenehmen Dingen auch mehrere. Ja, unsere Verantwortung ist uns gegenseitig dahingehend zu ermutigen, dass wir für das Angenehme dankbar sind, dass wir das Schwierige Vertrauen haben. Und das fängt in der Familie an. Wenn es dort Schwierigkeiten gibt, nicht das Schlechte weiterhin. Wir erwarten, dass Gott einkauft, ihm die Ehre gibt, seine Möglichkeiten anzustoßen. Das ist unsere aller Verantwortung. Das ist das, was wir mitnehmen. Führe uns nicht in Versuchung. Heißt, bewahre uns davor, dass wir dich versuchen wollen. Dass wir den Zweifel oder den schlimmen Erwartungen mehr Raum geben, als zum Vertrauen sind. Wir können mehrmals, ebenfalls vom Alten Testament anlesen, dass dort Menschen Vergleiche mit anderen, dass Menschen Vergleiche gemacht haben mit anderen. Ganz berühmt ist Psalm 73, da sagt Asaf, ein Mann Gottes. Es fehlt nur eine Kleinigkeit und ich wäre von Gott weggegangen. Weil ich mir die Leute angeguckt habe, die gottlos leben. In Klammern, wahrscheinlich hat er immer gelernt, als von Kind an. Hat immer Respekt gegenüber Gott. Mach, was er will. Dann sorgt Gott dafür, dass es dir gut geht. Mach nie was Böses, denn Gott bestraft die Leute, die Böses machen. Und ich denke, so hat er gelebt. Wer so lebt von Kindheit an, der hat es immer schwer von Seiten von frechen Kindern. Weil wenn jemand so vorsichtig lebt, wird er immer verspottet, immer geärgert. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sich das anguckt, ob das auch alles stimmt, was man so gelernt hat. Dann sagt dieser Mann, ich habe mir das Leben von den Gottlosen angeguckt. Und ich habe gesehen, denen geht gut. Die sind reich, die sind gesund. Die haben keine Probleme. Und in Klammern, dann habe ich gedacht, dann ist das wahrscheinlich der bessere Weg. Die Frage steht in uns, warum soll ich nicht wählen und Gott gehorsam sein? Wenn doch andere wie die Hunde leben und es geht ihnen gut. Irgendwann kommt der Punkt, da sagt er, bis ich in das Heiligtum ging und das Ende dieser Leute. Und das meint nicht das Ende, das Ende des Lebens. Das hat er vorneweg gesehen. Das Äußere hat er vorneweg gesehen. Bis zum Tod haben solche Leute keine Probleme. Aber wenn wir in das Heiligtum gehen mit unseren Fragen, dann macht Gott uns das Verborgene offen. Und wir können Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Und wir verstehen mit einem Mal, wie solche Leute enden. Dort ist der Glaube von diesem Asaf wieder festgenommen. Wenn du also von Menschen verführt wirst, an den Zusagen Gottes zu zweifeln, oder wenn deine innere Haltung in dir selbst wackelig wird, dann gehe nicht zu anderen Menschen und höre, was die dazu sagen, sondern dann gehe mit deinen tausend Fragen in die Gegenwart Gottes. Ich hatte eine sehr schwierige Zeit. Meine Mutter war sehr schwer krank. Ich komme aus einer armen Familie. Wir waren ganz anders als, also weil unsere ganze Sippe versucht hat, Gott ernst zu nehmen, waren wir ganz anders als unser Umfeld. Immer wie Außenseiter, der nicht dazugehört. Immer auch von den Herrschenden unter Druck gesetzt. Und wenn dann in so einer Situation, wo man sowieso unter dauerhaftem Druck steht, auch noch schlimme Sachen passieren, meine Mutter ist gestorben, unsere Gemeinde ist kaputt gegangen, dann hat man tausendmal, ob das wirklich der richtige Weg ist. Ich denke, jeder von uns hat andere Sachen. Diese Situation und alle Schwierigkeiten, die später in meinem Leben kamen, haben mich immer vor Gott getrieben. Immer die Antworten von ihm zu kriegen. Immer als Beispiel treue Leute sich zu geben. Immer sich als Vorbild treue Leute zu geben. Das ist das, was wir bitten. Nicht. Also, wir sind dort in guter Gesellschaft. Jesus Christus selber hat die Versuchung erduldet. Ausgehalten. Jeder kann das nachlesen. Lukas 4 oder Johannes 2. Er den Schwierigkeiten ausgesetzt war, wie wir. Und wir können das von den Aposteln lesen. 2. Korinther 12. Aneinanderreihung von elenden Situationen, denen der Apostel Paulus ausgesetzt. Oder die Geschichten der Propheten. Meinetwegen zusammengefasst im Hebräerbrief, Kapitel 11. Da haben wir so viele Beispiele von Menschen, die Schwierigkeiten ihres Lebens auf eine gottgemäße Weise ausgehalten. Was hat das mit dem Beten zu tun? Ich will noch ein drittes Beispiel sagen. Das ganze Buch hier ist eine Aneinanderreihung von den unglaublichen Schwierigkeiten, die eine einzige Person zu erdulden hat. Und zwar nicht nur das Unglück, was seine Familie und ihn selber getroffen hat, sondern eigentlich noch viel schlimmer, dass er mitten im Unglück von seinen einzigen Freunden so bekämpft wird. Und dieses Aushalten von hier wird uns ausdrücklich im Jakobusbrief als Beispiel gegeben. Wenn wir das ernst nehmen, dann werden wir verstehen, es gibt keine Situation, egal was passiert, in der Gott nicht treu und zuverlässig an unserer Seite ist. Und zweitens, wenn wir das festhalten, dann haben wir unsere Gebete. Denn unser Thema ist ja Beten. Wir treffen uns einmal zusätzlich zum Gottesdienst in der Woche zum Beten. Manchmal ist eine große Runde, manchmal sind wir bloß. Der entscheidende Punkt auch dort ist, wissen wir, dass das geschieht, was wir beten. Ich frage mal unsere Junggläubigen, wisst ihr, ob das geschieht, was er betet? Das sollte so sein und das muss irgendwann so werden, weil ihr sonst in Schwierigkeiten nicht beten werdet, sondern irgendwelche anderen Ideen habt. Ja. Mit anderen Leuten kämpfen oder sich selbst morden. Es gibt ja die ganz unterschiedlichsten Methoden, die dann Menschen beten. Unser Glaube muss diese Qualität haben, dass wir wissen, was uns unseren Schwierigkeiten Gott uns hört. Dazu fasse ich nochmal die letzten Schwerpunkte zusammen von den letzten Wochen. Es muss uns beim Beten um Gottes Sache gehen. Wir müssen beim Beten ein Verständnis dafür haben, dass die Dinge in der unsichtbaren Welt, in der sichtbaren Gestalt gewinnen müssen. Dass Dinge, die in der unsichtbaren Welt im Himmel klar sind, auch auf der Erde klar werden. Wir beten nicht, damit sich im Himmel was bewegt, sondern wir beten, dass das, was im Himmel klar ist, auf der Erde sich durchsetzt. Drittens, wir beten im Blick auf die langfristigen Ziele Gottes. Ich sage mal ein Beispiel. Wir finden in der Bibel Gebete um das Wetter. Oder
nochmal.
Zum Beispiel bei Elia. Betet, dass es nicht regnet und es regnet halt.
Oder Josua.
Betet, dass es wieder regnet und es regnet. Danach kämpft er stundenlang im Gebet, dass es wieder regnet und es regnet. Oder Josua betet, dass die Sonne stillsteht und der Mond untergeht. Und es geschieht so. Oder Jesus betet, dass der Sturm aufhört. Und das hört er. Das heißt also, das sind nicht ganz bedeutungslose Gebete. Aber ich wollte gerade dieses Beispiel sagen, das ist normalerweise nicht ein strategisches Gebet, das Wetter. Ich sage, lieber Gott, bitte, ich brauche morgen schönes Wetter, weil ich mal spazieren gehe. Bitte, lieber Gott, meine Pflanzen sind so trocken, ich habe keine Lust zum Gießen, kannst du wieder regnen lassen. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir dafür, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Das kann mein einzelner muslimischer Nachbar eben glücklich sein. Wahrscheinlich muss ich sehr intensiv für den beten. Oder das können die 200 Millionen Muslime in Indonesien sein. Beide will Gott erreichen. Und erhörlich beten heißt, wir erwarten, dass Gott das wirklich tut. Viertens, ich bete täglich. Unser tägliches Brot ist heute. Und das heißt auch, ich bin dankbar für das, was ich kriege. Ich hatte gerade iranische Gäste, ganz nette Leute. Aber an einem Punkt sind wir schwer aneinander geraten. Das ist der Umgang mit dem Essen. Halbe Teller Flavelik wird weggeschmissen. Das Essen von gestern kann ich auch heute nicht mehr essen. Ich sage, das ist ein schändliches, unchristliches Verhalten. Wenn ich ernsthaft bitte, unser tägliches Brot gib uns heute und ernst nehme, das, was Gott gegeben hat und für das ich danke, wird geheilt. Dann ist es auch am nächsten Tag schon frei. Vor allem, wenn ich einen Kühlschrank habe. Und vergib uns unsere Schuld. Täglich. Heißt auch, ich vergebe. Und bin ich empfindlich und trage nicht alles nach. Und dann als letztes, führe uns nicht mit und versuchen wir, warum ist davor, dass wir misstrauisch gegenüber diesen, wenn ich diese Dinge zusammen habe, weiß ich, dass Gott höher ist. Und dann macht das auch. Freut euch.